Doug Ivar Virain komponierte das vorangegangene Scherzo. Es gehört zur Serenade Opus 11 und gespielt wurde das Stück von der Academy of St. Martin in the Fields unter der Leitung von Neville Mariner. Das Datum für die Erweiterung hätte die Europäische Union kaum besser wählen können. Es ist erstens ein Feiertag, die Grundstimmung scheint damit von vornherein festgelegt zu sein, und zweitens auch noch ein Feiertag, der sowohl in den alten als auch in den neuen EU-Ländern eine lange Tradition hat. Die Arbeit steht an diesem Datum im Mittelpunkt und damit schließt sich der Kreis wieder, denn die Zukunft der Beschäftigung gehörte zu den Themen, die besonders die Österreicher und die Deutschen im Blick auf die Erweiterung der Union am häufigsten diskutierten. Viele fürchten um ihren Job oder zumindest um das bisherige Lohnniveau. Wie kann in einer solchen Situation der Tag der Arbeit begangen werden? Sascha Liebermann ist Soziologe und Mitbegründer der Initiative Freiheit statt Vollbeschäftigung und meint zu der Frage, was am 1. Mai am Tag der Arbeit gefeiert werden kann, Folgendes.
Ja, wir könnten feiern den Ausblick auf einen anderen Reformweg, als er bislang diskutiert wird. Denn es herrschen ja vor auf der einen Seite doch jetzt die Ängste bezüglich der EU-Erweiterung. Und auf der anderen Seite diejenigen, die beschwichtigen und uns sagen wollen, wir haben nichts zu befürchten. Aber die Reformen, die auf dem Wege sind, führen doch eigentlich eher in eine Richtung, mit denen uns zu verstehen gegeben wird. Die gegenwärtige Situation ist eine schlechte, wirtschaftlich in Deutschland. Und wir müssen etwas in eine neue Richtung wagen, eine Verbesserung. Aber sie geht einher mit Gängelung vor allem.
Welche Reformen meinen Sie denn da konkret?
Ja, die Reform der Sozialversicherungssysteme, die Versuche, mehr Dynamik in den Arbeitsmarkt zu bringen, sind ja alles eigentlich Versuche, Arbeit um ihrer selbst willen zu betreiben und nicht zu sehen, dass die gegenwärtige Situation ja durchaus eine erfolgreiche ist. Die Massenarbeitslosigkeit gegenwärtig wird ja immer gedeutet als ein Versagen und deswegen müssen wir flexibilisieren. Und es wird nicht gesehen, dass natürlich der technologische Fortschritt einen erheblichen Anteil daran hat, dass die Arbeitszeiten pro Kopf so stark reduziert werden konnten.
Bleiben wir nochmal bei den Arbeitslosenzahlen. Nun wird ja von der Politik immer wieder gefordert, letztendlich, dass die Arbeitslosenzahlen sinken müssen, von der Opposition und auch in der Regierung heißt es dann immer wieder, Bundeskanzler Schröder zum Beispiel hat gesagt, er will das Ziel nicht aufgeben, dass jeder arbeiten kann, der will. Sehen Sie denn Chancen, dass sich das noch einmal in diese Richtung entwickelt oder gehen Sie grundsätzlich davon aus, dass die Arbeitslosigkeit so, wie sie ist, bleibt oder sogar noch größer wird?
Also ich darf das vielleicht polemisch zuspitzen. Wenn man das Ziel verfolgt, dass möglichst jeder, der arbeiten will, auch arbeiten kann, dann muss man eigentlich beinahe eine planwirtschaftliche Organisation haben des Arbeitsmarktes. Sehen wir es aber andersrum und sagen, es ist ja doch ein Gewinn, wenn wir weniger Arbeitskraft benötigen, das heißt Lebenszeit frei wird, die man anders nutzen kann, und die Konsequenzen ziehen und sagen, wir müssten eigentlich die technologischen Möglichkeiten doch radikal nutzen, um möglichst viel Arbeitsgänge zu automatisieren, die sowieso standardisiert schon sind. Diese können ja auch gar nicht sinnerfüllend sein, diese Arbeiten. Das wissen wir ja auch aus vielen Untersuchungen über innere Resignation, Sabotage, mangelnde Identifizierung mit dem Arbeitsplatz und so weiter.
Das heißt praktisch das Akzeptieren dessen, dass man einfach weniger Arbeit hat und sozusagen diese wenige Arbeit gleichmäßig verteilen und dann hat praktisch jeder auch mehr Freizeit.
Ja, nicht verteilen, weil wenn Sie sagen verteilen, also eine Überlegung, die es ja lange schon von Seiten der Gewerkschaften gibt, brauchen Sie eine zentrale Regelung. Sie müssen also dem Einzelnen vorschreiben, wie viel er arbeiten darf. Wir würden sagen, wenn Sie ein Grundeinkommen haben, das Sie so absichert, dass Sie nicht in Existenznöte geraten, dann können Sie doch selbst entscheiden, wie lange Sie arbeiten wollen und das mit dem Unternehmen aushandeln, das Sie anstellt.
Sie haben also dieses Grundgehalt, was Sie eben für alle fordern. Und wer mehr verdient, zahlt dann eben Steuern, mit denen das finanziert werden kann.
Ja.
Man muss nicht arbeiten, man kann arbeiten.
Genau.
Aber kommt das dann überhaupt hin? Haben Sie sich das mal ausgerechnet?
Also die Finanzierungsfrage ist in sich eine sehr komplizierte, weil man hat ja immer nur Daten aus der Gegenwart, also Status Quo-Daten. Und man muss natürlich wissen, wie werden die Daten erhoben? Was geht alles nicht ein in diese Erhebung? Die Berechnung, die wir haben anstellen lassen über eine Größe, die nennt sich Bruttoeinkommen in Deutschland, eine Erhebung, die das Statistische Bundesamt durchführt, würde bei einem Grundeinkommen in der Höhe von 800 Euro, das pro Kopf ausgezahlt wird, mit Gegenrechnung nur 13% dieses Bruttoeinkommens kosten. Das ist ein enorm geringer Betrag und man fragt sich natürlich, was geschieht eigentlich gegenwärtig mit diesem Geld?
Letztendlich haben wir doch schon so etwas Ähnliches wie ein Grundeinkommen mit der Sozialhilfe. Nur das Problem ist einfach, dass Sozialhilfe sehr schlecht angesehen ist.
Ja. Ja, das ist eine interessante Bemerkung. Weil in der Tat können wir sagen, die Sozialhilfe entspringt ja aus der Fürsorgeverpflichtung des Staates, also eigentlich der politischen Gemeinschaft gegenüber ihren Bürgern. Aber die Sozialhilfe ist heute ein Sondereinkommen, wie auch das Arbeitslosengeld. Sie haben nur ein Anrecht darauf, deswegen wird sie auch kontrolliert, wenn sie kein Erwerbseinkommen erzielen. Das Grundeinkommen nun wäre strukturell etwas ganz anderes. Sie haben schon, bevor Sie überhaupt in die Lage kommen, kein Erwerbseinkommen zu erzielen und dann Sozialhilfe in Anspruch nehmen zu müssen, so wie es gegenwärtig wäre, können Sie sagen, ich beziehe gleich ein Grundeinkommen, die Gemeinschaft erlaubt mir das. Sie gibt mir die Chance, meine Zeit anders zu verbringen. Vielleicht lassen Sie mich eine Überlegung anfügen. Die demotivierenden Effekte gegenwärtig durch die Sozialkontrolle, also durch Arbeitsamt und Sozialämter, die verhinderte oder blockierte Prämierung von innovativen Leistungen, die natürlich immer auch Technologie hervorbringen, die wiederum Arbeitskraft ersetzbar macht. Das alles führt ja auch zu einer Stimmung, wo man den Eindruck hat, nein, nein, nicht Leistung, nicht Innovation, nicht das Erzeugen von Problemlösungen belohnen wir, sondern wir belohnen eigentlich das Schaffen von Arbeitsplätzen. Und da müssen wir uns doch ernsthaft fragen, ist die Aufgabe der Wirtschaft das Schaffen von Arbeitsplätzen oder die Erzeugung von Werten? Und da würde ich sagen, klarerweise das Letztere.
Nun ist ja die Idee nicht ganz neu. Also sie ist ja immer wieder aufgetaucht, dass man sozusagen ein Bürgergeld oder ein Grundgeld hat. Aber nie konnte es umgesetzt werden. Ist es wirklich realistisch, dass es funktioniert? Auch, dass es überhaupt noch jemanden gibt, der dann arbeiten geht? Und
ja, das ist eine sehr interessante Frage, weil sie verrät natürlich viel über die Vorannahmen, die einen dazu bringen, die Frage so zu stellen. Also wir leben ja in einer Demokratie, die darauf vertrauen muss, dass die Bürger als Volkssouverän von sich aus bereit sind, einen Beitrag zum Gemeinwohl zu leisten. Also natürlich die Befolgung der Gesetzesnormen, Einhaltung der Normen, nach denen wir leben. Darauf müssen wir immer vertrauen, dass die Bürger es von sich aus tun. Sonst bräuchten sie ja einen Kontrollstaat. Das geht in einer Demokratie gar nicht. So, und da aus diesem ganz einfachen Sachverhalt, der ist ja eigentlich trivial, ziehen wir die Konsequenz und sagen, warum, wenn wir die Möglichkeit haben, sollen wir nicht eine Wahlmöglichkeit schaffen zwischen Erwerbsarbeit leisten oder die freie Zeit, die man mit dem Grundeinkommen gewinnen würde, für ein Gemeinwohlengagement nutzen.
Nun ist aber die Anerkennung von gemeinnütziger Arbeit oder Arbeit, die eben nicht bezahlt wird, relativ gering. Und man muss ja auch sehen, dass die Leute sich doch sehr stark auch über Arbeit definieren. Wenn sich jemand vorstellt, sagt er Namen, Alter vielleicht noch und dann den Beruf.
Mhm. Ja, das ist eigentlich mehr eine Behauptung, ja. Gerade bei dem.
Aber zum Beispiel der Soziologe Ulrich Beck sagt genau das, dass eben die Definition ganz stark über die Arbeit erfolgt in unserer Gesellschaft.
Ja, nur Ulrich Beck macht aus der Not eine Tugend in diesem Fall. Sein Modell des Gemeinwohlunternehmers, der die Bürger zur Bürgerarbeit anleitet, ist ja selbst eigentlich noch extrem gebunden an das Erwerbsarbeitsmodell. Und das ist eigentlich verbunden natürlich mit einer bevormundenden Kontrolle. Wir würden sagen, wir brauchen keinen, der den Bürger kontrolliert, wie er sich engagiert. Das kann der Bürger selbst entscheiden. Und wenn man ihm die Möglichkeiten eröffnet, wird er es auch tun. Und gegenwärtig ist es natürlich so, wenn Sie vor der Entscheidung stehen, heute als junger Jugendlicher, der die Schule verlässt, wie leisten Sie einen Gemeinwohlbeitrag, dann erfolgt das natürlich zu einem großen Teil über eine Erwerbsarbeit. Unter anderem. Sie sind natürlich immer auch Bürger und haben staatsbürgerliche Pflichten. So, in dem Moment, wo Sie ein Grundeinkommen beziehen, haben Sie auf einmal ganz andere Wahlmöglichkeiten. Sie können sagen, nein, ich muss meinen Gemeinwohlbeitrag nicht über die Arbeit erbringen. Das Einkommen, das Grundeinkommen, beziehe ich als Bürger, weil ich Mitglied der Gemeinschaft bin.
Aber Finanzierung ist doch das eine. Die Definition, was mich ausmacht, ist doch das andere. Und ist es nicht sogar so, dass je knapper die Arbeit ist, genauso wie das bei vielen anderen Waren auch ist, und je begehrter sie ist, desto stärker man sich darüber definiert? Also gerade in dieser Zeit, in der wir jetzt leben, also Arbeit wirklich einen noch größeren Stellenwert hat als bisher.
Ja, sehen Sie, das ist ja vielmehr schon ein Anzeichen dafür, dass Arbeit zu einem Konsumgut geworden ist. Wenn man sich von diesen Äußerlichkeiten bestimmen lässt, was die Arbeit ausmacht. Aber Arbeit im Sinne von einer Leistung, die sich an einer Sache orientiert, heißt doch immer, Sie müssen einen Widerstand überwinden. Sie müssen etwas hervorbringen. Und das ist das eigentlich Erfüllende auch am Arbeiten bei aller Mühsal, dass sie etwas hervorgebracht haben. Und eine Arbeit, die nur um der Deklaration willen Arbeit ist, also nehmen Sie doch heute den Fließbandarbeiter, den es ja nun nicht kaum noch gibt. Würde man verzichten, diese Technologie zu nutzen, nur weil man den Menschen eine repetitive Arbeit anbieten wollte, weil sie sie doch angeblich benötigen, um ein vollgültiger Mensch zu sein, dann würde man ganz einfach eines machen, man würde die Leistungskraft der Maschine gegen die menschliche Arbeitskraft ausspielen. Denn jeder, der heute dann am Fließband arbeiten würde, in dieser wirklich fiktiven Vorstellung, der weiß eigentlich, er arbeitet da nicht, weil seine Leistung unersetzlich ist, sondern nur, weil sein Lohn billiger ist. Und damit ist die Arbeit eigentlich schon entwertet.
Zur Zukunft der Arbeit war das der Soziologe Sascha Liebermann. Er ist Mitbegründer der Initiative Freiheit statt Vollbeschäftigung.